Nicht, dass es in Deutschland nicht genug Scheiße gibt, aber man kann ja immer mal wieder in andere Länder schauen. Auch da gibt es ja viel Scheiße. Schaut man zum Beispiel sich die Bilanz der letzten 15 Monate in der Türkei an, so ist sie ziemlich verheerend. Es wurden weit über 50.000 Menschen verhaftet. Gegen knapp 200.000 Menschen laufen derzeit politische Ermittlungsverfahren. Viele von ihnen sind aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden. Lehrer, Dozenten, Professoren, Anwälte und Anwältinnen und über 170 Journalisten und Journalistinnen sitzen im Gefängnis. Genauso Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Über 100 Zeitungen, TV-Sender, Radios sind geschlossen worden, verboten worden oder aus dem ETA verbannt worden. Gleichzeitig geht in der Türkei die AKP-Regierung militärisch vor gegen kurdische Zivilisten und gegen die PKK, vor allem im Südosten des Landes. Und genau dahin schauen wir jetzt.
Es gibt einige Städte, wo Menschen sich verteidigt haben, aber die inzwischen zerstört sind, weil der Staat brutal vorgegangen ist und eben auch die Zivilbevölkerung so sehr geschossen hat, dass die Menschen dort irgendwann mit dem bewaffneten Widerstand aufgehört haben, um noch weitere Massaker zu verhindern. Orte wie Cizre, Silopi, Idil, ich nenne mal jetzt drei, und dann noch Yüksekova, also vier Orte, die sind weitgehend zerstört, so muss man sich vorstellen. Durch die Kämpfe, durch den Beschuss der Militärs, ganz bewusst hat der Staat in diesen Orten beschlossen, die Häuser zu zerstören, einzureißen und zu enteignen. Geht ganz systematisch vor, um mit dem Ziel, die Bevölkerungsstruktur zu verändern. Er baut in jedem kleinen Stadtteil ein oder zwei Polizeistationen auf. In der Altstadt von Diyarbakır sollen 13 Polizeistationen errichtet werden. Also vorher gab es einen. Das ist auch außerhalb der Stadt so, in allen Städten hier. Es findet eine totale Militarisierung des ländlichen und städtischen Raumes statt. Sie sehen hier auf den Straßen überall Polizei, Militär, ständig fahren die hin und her und kontrollieren wahllos Leute. Ausländer werden besonders schikaniert, weil man nicht will, dass irgendwelche Leute kommen und das bezeugen. Menschen sind an einem Punkt, wo sie sagen, der Staat verarscht uns seit 10 Jahren mit angeblichen Friedensverhandlungen und der Konflikt dauert seit 30, 40 Jahren an und wir haben immer noch keine, nicht unsere wirklichen Rechte bekommen. Den stinkt es bis oben hin und deshalb sagen sie, jetzt werden wir uns noch mehr verteidigen.
Soweit Ercan Ayboga, der lebt aktuell im Südosten der Türkei, ist außerdem Mitherausgeber des Buches Revolution in Rojava, Frauenbewegung und Kommunalismus zwischen Krieg und Embargo. Seit Monaten belagert die türkische Armee nicht nur die historische Altstadt von Diyarbakir, sondern auch andere Städte und Dörfer im Südosten der Türkei. Viele der Bürgermeister der Städte wurden längst verhaftet, zum Beispiel wegen Verbindungen, angeblich in der Regel zur PKK. Deutschland, die EU, lässt die Kurden, fast schon möchte man sagen, selbstverständlich im Stich und Erdogan hat freie Hand. Seit 2 Jahren ist der Südosten der Türkei Kriegsgebiet und es finden immer wieder Übergriffe auf Zivilisten statt. Eine Realität in der Türkei. Auch ein Anlass, warum ich das erzähle, ist der, dass in Deutschland vor ein paar Wochen ein Dokumentarfilm gezeigt wurde in diversen Städten, Berlin, Halle, Hannover und so weiter. Ein Dokumentarfilm, in dem Zivilisten aus jedem Gebiet zu Wort kommen. Eine Dokumentation, die 2014, 2015 gedreht wurde, die so heute nicht mehr gedreht werden kann und die so auch heute nicht mehr in der Türkei gezeigt werden kann. Die Doku heißt Tigris-Rebellen und stammt von Nedim Hasa.
Ich würde auf den Comicstrip Asterix Obelix zurückgreifen. So in etwa geht es bei diesem Dorf in den kurdischen Gebieten in der Türkei. Und ja, der Film erzählt natürlich von diesem Dorf.
Ein Dorf, was knapp 400 Einwohner hat. Der Film wurde in einer Zeit von 18 Monaten gedreht. Was war denn die Motivation, diesen Film überhaupt zu drehen?
In diesem Gebiet kommt man eben nicht so oft auf so einem malerisch bunt, sauber, mit Straßen versehen, mit Kanalisation versehenes Dorf. Kommt man nicht so oft. Und als wir das gesehen haben, dachte ich, hallo, wo sind wir? Wir sind doch nicht jetzt an der Ägäisküste in der Türkei oder in einem griechischen Dorf, sondern wir sind eben im Südosten der Türkei, wo es eben nicht so schön sein sollte. Und dann haben wir die Leute kennengelernt, die eben ihrem Dorf kooperative Weise so aufgebaut haben.
Was sich durchzieht und daher vielleicht auch die Beschreibung des gallischen Dorfes oder der Vergleich des gallischen Dorfes, was sich durch den Film zieht, sind immer wieder Kämpfe oder Widerstandshandlungen der Dorfbevölkerung. Das geht los mit dem Großgrundbesitzer in den 70er, 80er Jahren, der ihnen quasi das Land wegnehmen möchte. Dann geht es mehr oder weniger offen gegen die Türkei, die möchte, dass die Dorfbewohner gegen die PKK kämpfen. Und dann, das ist so der dritte Akt im Film, geht es gegen einen Staudamm, der schlicht und ergreifend ein Großprojekt ist der türkischen Regierung, der das Dorf fluten wird, wie viele andere auch. Der Film ist 2015 fertig gedreht worden. Die Situation heute, 2017, ist nochmal eine andere in der Türkei, eine, die man mit Sicherheit nicht positiver beschreiben kann. Die horrenden Zahlen an verhafteten Menschen, die es gegeben hat in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren, die Ermittlungsverfahren, ich habe eine Zahl von über 170.000 Ermittlungsverfahren, die aus den öffentlichen Ämtern geworfen, Lehrer, Dozenten und so weiter. Oder auch allein die Zahl der zugemachten Zeitungen, der zugemachten TV-Sender, der Radiostationen ist horrend. Hier bekommt man von Fällen wie Dennis Yücel ein bisschen was mit, weil es dann deutsch-türkische Journalisten sind, die auch inhaftiert sind. Etwas weniger bekommt man vielleicht hierzulande mit vom Krieg gegen die Kurden im Südosten. Die Zahl der Toten auch keine kleine. Die türkische Regierung geht da militärisch vor gegen die PKK und natürlich auch im Hintergrund der Syrien-Konflikt, wo auch viele kurdische Kämpfer aktiv sind. Lange Vorrede für die Frage, zwei Jahre nachdem der Film zu Ende gedreht wurde, wie ist die Situation heute in dem Dorf?
Man kann jedenfalls sagen, es geht denen nicht besser. Es geht keinen zurzeit gut in der Türkei, wenn sie es so haben wollen. Es ist schlimmer geworden insofern, weil als der Film da gedreht wurde, 2015, gab es so quasi Friedensgespräche zwischen den kurdischen Parteien und die türkische Regierung. Und das ist abgeschafft worden. Und das finde ich schlimm.
Soweit Nedim Hazar, der den Dokumentarfilm Tigris Rebellen gedreht hat, ein Dokumentarfilm, der in der Türkei nicht gezeigt werden kann, weil er schlicht und ergreifend diejenigen gefährdet, die im Film zu sehen sind und die auch den Filmemacher gefährden. Vor ein paar Wochen war der Film fast schon clandestin in einigen Kinos in Deutschland zu sehen, zum Beispiel in Halle, in Hannover oder in Berlin. Das gibt natürlich auch den aktuellen Anlass, dass gerade im Irak ein Unabhängigkeitsreferendum der Kurden gestartet, untersagt und dann erfolgreich war. Seit drei Jahren verstärken sich ja die Bestrebungen eines eigenen kurdischen Staates wieder. Und wir haben aus diesem Anlass mit Thomas von den Ostensacken gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Organisation WADI, Verband für Krisenhilfe und solidarische Entwicklungszusammenarbeit, die vor allem im Nordirak tätig ist und die zum Beispiel freie Radios im Norden des Iraks unterstützt.
Es ist einfach traditionell Irak-Kurdistan sehr, sehr tief gespalten. Also die Kurdisch-Demokratische Partei hat hier in Süleymaniye, Halabja, in diesen Gebieten sehr, sehr wenig Einfluss. Es gibt ja auch einen sehr starken kulturell-sprachlichen Unterschied. Irakisch-Kurdistan ist in zwei Sprachdialekte aufgeteilt. Und diese Differenz zieht sich einfach seit traditionell durch fast alle Lebensbereiche. Nun ist es so, dass diese Nicht-Jetzt-Bewegung, die relativ klein ist, aber die lautstärksten sozusagen Opposition gegen dieses Referendum formuliert hat, sagt, eigentlich geht es gar nicht um kurdische Unabhängigkeit, sondern eigentlich geht es sozusagen darum, dass Barzani sein Präsidentenamt legitimieren will. Dazu muss man wissen, es gibt hier ein frei gewähltes Parlament und eigentlich ist die Präsidentschaft hier in Irak-Kurdistan um 8 Jahre festgelegt und das Mandat von Barzani lief eigentlich 2013 aus und damals hat das Parlament sozusagen gefordert, dass ein neuer Präsident gewählt wird und mehr oder weniger hat Barzani das Parlament damals aufgelöst und regiert seitdem eigentlich ohne Legitimation. Jetzt ist eine der Kritiken von hier, dass eigentlich dieses Referendum darum geht, sich sozusagen vom Volk das Mandat zu holen, über Unabhängigkeit zu verhandeln und damit die eigene Präsidentschaft zu verlängern. Das ist eine der Hauptkritikpunkte. Die andere, die doch einige Leute hier teilen, ist zu sagen, der Zeitpunkt ist falsch. Das Land hier oder Irakisch-Kurdistan ist überhaupt nicht reif für die Unabhängigkeit. Es herrscht enorme Korruption. Es gibt keine freien Institutionen. Eben, es gibt momentan kein wirklich frei gewähltes Parlament. Und in einem solchen in einem solchen Augenblick jetzt gegen den Willen der feindlich gesonnenen Nachbarstaaten, gegen die USA, gegen die EU, gegen die UN so ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, ist in jeder Hinsicht falsch und wird eher schlechte als gute Folgen haben. Man fürchtet, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, dass Grenzen zugemacht werden. Aber man fürchtet auch, dass eben dieses populäre sozusagen, diese ist ja eigentlich keine Wahl, es ist ja die Frage, wollt ihr die Unabhängigkeit oder nicht, ne, die gestellt wird, dass das dazu führt, dass vor allen Dingen Barzani sagt, ich habe hier ein Mandat, einfach so weiter zu regieren, wie ich das bisher getan habe.
Es ist ein umstrittenes Referendum, was im Norden des Iraks abgehalten wurde. Eine Einigkeit bestand auch unter den Kurdinnen und Kurden. Überhaupt nicht. Das stellt Thomas von den Ostensacken heraus. Sinngemäß die ablehnende Haltung, ja, kurdischer Staat, aber nicht jetzt. Wir wollen nicht ein weiterer Staat sein, der auch gescheitert ist, wie so viele andere Staaten dieser Region.